Wir wollen uns ein bisschen die Parascha anschauen. Die Parascha besteht wieder aus zwei Parashot, nämlich wir haben Acharimot und Kedushin. Letzte Woche hatten wir ja auch eine Doppelparascha mit Tazria Metzora. Und letzte Woche habe ich gemeint, dass die zwei auch wirklich sehr, sehr eng zusammenhingen. Wir erinnern uns, wir haben letzte Woche sowohl im Parashat Tazria als auch im Parashat Metzora gemeinsam kennengelernt, Möglichkeiten, wie ein Mensch Tamé wird aufgrund von Dingen, die im eigenen menschlichen Körper passieren. Und jetzt haben wir wieder eine Doppelparascha. Diesmal geht es mir nicht ganz so, dass ich sage, ja, das hängt eh alles zusammen, sondern ich bin immer ein bisschen unglücklich, wenn diese beiden Parashot in einem Schabbes hineingepfercht werden, weil so viel drinnen steht, dass man eigentlich locker 2 Wochen brauchen könnte. Die Wahrheit ist, man könnte noch wesentlich mehr als 2 Wochen auch brauchen. Und in dem Sinn ist es natürlich auch schon wieder egal. Wir werden sehen, dass wir jetzt durchaus an das anschließen können, was vorher gewesen ist. Wir werden uns aber auch gleich ein kleines bisschen Gedanken machen über die Reihenfolge, in der da die Sachen jetzt kommen. Wir werden uns vielleicht anlässlich des Anfangs von Parashat Acharimot fragen, warum eigentlich die letzten Parashot dazwischen gewesen sind. Und ich möchte ein bisschen die Struktur dieser beiden Parashot anschauen. Wir werden sehen, dass mittendrin ein Themenwechsel ist. Wir haben einen Knick innerhalb dieser beiden Parashot, der allerdings vielleicht nicht genau dort ist, wo auch der Wochenabschnitt endet, aber wir werden einen Themenwechsel finden. Und wir werden also vor allem einen Überblick machen, was da jetzt eigentlich die Schwerpunkte sind. Worum geht es da? Wieso stehen die Sachen an dieser Stelle? Was ist da der Zusammenhang? Bei ein paar Details können wir uns vielleicht etwas ausführlicher aufhalten, wie gewohnt. Es fängt an, Acharimot, bei Kapitel Tet Zayin, das ist 16. Kapitel 16, 1 im Chumash Vayikra fängt die Parasha Acharimot an. Bei der Bera Shemel Moshe, Acharimot Shnei Bnei Aharon, Bekorvatam, Lifnei Hashem Vayemuto. Gott sprach zu Moshe nach dem Tod der beiden Söhne Aharons. Wir erinnern uns an die Geschichte von Nadab und Abihu. Und die sind vor Hashem gestorben. Dieser Satz hier übrigens, dass gesagt wird, Lifnei Hashem, sie haben Korban gebracht vor Gott, ist einer der Hinweise, aus der manche auslegen, dass sie eigentlich deshalb gemacht haben, was sie gemacht haben, weil sie so nahe zu Gott wollten. Sie wollten so heilig sein. Das ist ja eine der Interpretationen, was Nadav und Abihu eigentlich angestellt haben, dass sie in einer falschen Art, aber mit guter Absicht so heilig sein wollten, dass Gott gesagt hat, na gut, das geht jetzt zu weit. Und dann geht es weiter, Vers 2, Vayomer Hashem el Moshe, Gott Hashem sagt zu Moshe, Daber el Aharon achicha ve'al yavo bechol et el hakodesh, mi bet la parochet el pni hakaporet und so weiter. Moshe soll dem Aharon sagen, er soll nicht kommen zu jeglicher Zeit in das Heiligtum vor den Parochet, sondern da gibt es jetzt gewisse Regeln, wann genau das möglich ist. Okay, soweit, so gut. Der Zusammenhang mit der Geschichte von Nadav und Abihu ist es, glaube ich, relativ leicht zu erschließen. Nadav und Abihu sind in einer Weise in den Beit HaMikdash hineingegangen, wie sie nicht hineingehen hätten sollen. Sie haben ein Räucherwerk gebracht, das nicht vorgeschrieben war, und das war offensichtlich ein Problem. Jetzt wird gesagt, auch Aharon, alle natürlich, aber Aharon ist derjenige, wo es besonders heikel ist, weil der als Kohen Gadol ja am meisten macht. Also sogar Aharon, der dort tätig ist, wo andere gar nicht hinkommen, sogar der muss aufpassen, dass er nicht immer und überall in das Allerheiligste hineingehen kann, sondern da gibt es eine Begrenzung. Soweit ist das schlüssig, warum Hashem das sagt nach dem Tod von Nadav und Abihu. Aber jetzt überlegen wir natürlich, wir haben die Geschichte von Nadav und Abihu gehabt am Anfang von Parashat Shmini. Und da war jetzt ein bisschen was dazwischen. Man kann jetzt fragen, wieso hat sich alles das, was dazwischen war? Wieso hat sich hier die ganze Geschichte, die ganzen Regeln, Geschichte nicht, sondern die ganzen Regeln von Tuma und Tahara eingeschoben, die wir in Parashat Tasria mit Zora gelernt haben? Man kann das natürlich ganz gut damit erklären, dass der gemeinsame Nenner ist, dass es in den letzten beiden Parashot darum ging, wie muss man aufpassen, wie darf man nicht in das Heiligtum hinein? Nadav und Abihu sind in irgendeiner Weise zu weit gegangen und jetzt wurde einmal erklärt, wie darf man nicht in das Heiligtum hinein? Da gibt es Möglichkeiten, dass ein Mensch Tamei wird und mit dieser Tumah darf man nicht einfach so hinein. Und bei der Gelegenheit haben wir natürlich auch lernen müssen, wie kann man sich von dieser Tumah wieder reinmachen, sodass man doch in das Heiligtum hinein kann. Und dementsprechend war das ein bisschen ein ausführlicher Exkurs. Und jetzt nehmen wir den Faden wieder auf, den wir vorhin hatten, dass das eigentlich anschließt an das Ereignis, das gewesen ist in Parashat Shmini. Drei Parashot davor. Ist also soweit leicht erklärbar. Wir sehen hier übrigens etwas, was in der Tora öfter vorkommt und ich habe auch schon oft darauf hingewiesen. Es gibt im Tanach generell, nicht nur in der Tora, im Tanach oft in Texten sogenannte chiastische Strukturen, also eine gewisse Symmetrie. Und das ist ja auch ein bisschen so etwas, dass hier ein Rahmen ist. Wir hatten die Geschichte von Nadav und Abihu. Das, was wir jetzt erfahren werden, ist so der Reflex darauf, spiegelbildlich. Und dazwischen eingebettet waren die Regeln von Tuma und Tahara. Jetzt kann man die Struktur aber auch ein kleines bisschen anders sehen. Wir erinnern uns, wir haben am Ende von Parashat Shmini, haben wir gelernt über Tiere, deren Kadaver einen Menschen tamé machen können. Letzte Woche in Kasuria Metzora haben wir gelernt über Möglichkeiten, wie ein Mensch tamé werden kann, indem im eigenen menschlichen Körper irgendetwas geschieht. Wir haben übrigens gerade letzte Woche gesehen, dass das nicht unbedingt Sachen sein müssen, wo der Mensch etwas Böses macht, sondern das können Dinge sein, die der Mensch sich nicht aussuchen kann. Das Paradebeispiel war natürlich die Tumah einer Gebärenden nach der Geburt, aber auch die Nida. Das ist ein regelmäßiger körperlicher Vorgang und hat die Frau ja nichts angestellt. Also Tumah muss keinesfalls nur von Dingen kommen, wo der Mensch Fehler gemacht hat, sondern können einfach auch entstehen, ohne dass wir es uns aussuchen können. Können vielleicht sogar als Nebeneffekt, sage ich einmal, entstehen von Dingen, die sogar sehr, sehr schön und sehr positiv und erfreulich sind, aber irgendwo auch einen Aspekt haben, der diese Person jetzt blöderweise tamé gemacht hat. Und wir haben auch gesehen, die Möglichkeit, dass Tumah von Sachen kommt, die der Mensch schlecht gemacht hat. Das hatten wir schon bei Zaraat, dass wir die Auslegung kennengelernt haben. Zaraat kommt von Lashon Hara oder von Hochmut und das hatte so dann den Hintergrund, dass der Mensch irgendwas Schlimmes gemacht hat und deshalb jetzt tamé ist. Und jetzt geht es im ersten Absatz, der ziemlich lang ist, vom Parashat Acharimot, kommen wir jetzt einen langen, langen Absatz, der beschreibt den Tempeldienst am Yom Kippur. Übrigens, wenn man einfach so mal drauf losliest, muss man ziemlich weit lesen, bis man im Text erst erkennt, dass von Yom Kippur die Rede ist. Es ist so, dass man das am Anfang vielleicht gar nicht gleich bei den allerersten Sätzen sieht. Aber es ist ja mal vom Tempeldienst am Yom Kippur die Rede, die hier ausführlich beschrieben wird. Und da kam am Anfang diese Mahnung, die wir gesehen haben, dass Aharon wissen soll, er kann nicht einfach immer in das Heiligtum hineingehen, sondern das wird er nur am Yom Kippur können. Und da gibt es gewisse Regeln, wie er das macht und nicht einfach irgendwie. Warum gerade der Yom Kippur jetzt hier hereinkommt, wenn wir jetzt von den anderen Feiertagen übrigens nicht lernen? Wir haben im Shiur, den wir vorher gehört haben, gerade bemerkt, dass nächste Woche am Parashat Emor von Feiertagen die Rede sein wird. Also was macht der Yom Kippur hier? Wieso drängelt sich der hervor? Ich würde das so verstehen, dass deshalb der Yom Kippur hier besprochen wird, weil es hier eben darum geht, um jene Zeremonie im Mikdash oder im Mishkan, wo der Hohepriester am weitesten in das Heiligtum hineingegangen ist. Und es geht hier eigentlich darum, wie weit kannst du maximal dich da nähern, wenn wir vorhin gelernt haben, Man darf und Abihu haben es falsch gemacht, sind irgendwo zu weit gegangen. Dann will ich aber jetzt wissen, okay, wo ist jetzt aber genau die Grenze? Wir haben gelernt, es gibt Sachen, die machen Tamé, da darfst du gleich gar nicht in das Heiligtum hinein. Und jetzt lernen wir, was ist das Maximum? Was ist das Maximum? Der Kohen Gadol kann an Yom Kippur weitergehen als sonst wer, aber bis daher und nicht weiter. Also das ist, glaube ich, der Zusammenhang, warum das an dieser Stelle kommt. Aber wir lernen jetzt den ganzen Yom Kippur-Dienst im Beit HaMikdash. Das wäre natürlich jetzt auch ein wunderschöner Shiur vor dem Yom Kippur. Es wird ja alles beschrieben mit den beiden Böcken und so weiter. Und da gibt es dann diesen sehr, sehr schönen Satz, dass das alles gemacht werden soll. Denn an diesem Tag, Kiva Yom Hazeh, Yichaper Alechem, ich suche gerade die Nummer von dem Satz, aber die meisten von Ihnen auswendig. Es ist ein Mitglied eines Synagogenchors da, der kann ihn ganz sicher auswendig. Kiva Yom Hazeh, Yichaper Alechem. An diesem Tag wird Hashem Kapara machen und wird euch reinigen von euren Sünden. Mikol Chatotetem Titaro, werdet ihr rein werden. Da sehen wir übrigens, dass wenn man rein wird, dann war man vorher Tamé. Es ist ja eigentlich nicht explizit die Rede davon, dass es ist Vers 30 in Kapitel Tetzayin. Jetzt habe ich ihn richtig aufgeschlagen. Vers 30 in Kapitel Tetzayin, also Kapitel 16, 30. Kiva Yom Hazeh Yichaper Alechem Letaher Etchem Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaru. Das ist dieser berühmte Satz, den wir sehr, sehr ausführlich im Maxo von Yom Kippur haben, darum ist er oft auswendig im Kopf. Das ist übrigens die Stelle, so spätestens hier weiß man dann, dass von Yom Kippur die ganze Zeit die Rede ist in diesem Kapitel. Hier sehen wir werden gereinigt. Wenn wir gereinigt werden, waren wir vorher Tameh. Es wird aber vorher gar nicht so explizit von Tumah gesprochen. Es wird das ganze Ritual des Kohen Gadol erklärt. Aber es wird eigentlich nicht so explizit von Tumah gesprochen. Aber hier sehen wir natürlich etwas, wenn wir Tahor gemacht werden müssen, waren wir logischerweise vorher Tameh. Was hat uns Tameh gemacht? Unsere Verfehlungen, unsere Sünden, Chataot. Wir haben hier also das Thema, wenn wir vorhin von Tumah gesprochen haben, in den letzten Parashot, haben wir hier das Thema, dass der Mensch geistig in seiner Seele Tameh werden kann. Wir hatten ganz am Anfang Tumah, die durch tote Tiere verursacht wird. Dann hatten wir Tumah, die im Körper des Menschen verursacht wird, aber durchaus auf einer sehr körperlichen Ebene. Und wir hatten schon in den letzten Texten, in den letzten Kapiteln Anmerkungen, dass Tumah auch von Sünden kommen kann. Das ist schon vorgekommen. Aber so explizit, jetzt haben wir das große Thema. Ihr werdet von euren Sünden Tameh in eurer Seele. Wir sehen hier also auch einen Aufbau. Es gibt eine Gemara, die übrigens auch Rashi zitiert, glaube ich, die das auch explizit bringt, dass ich weiß nicht, ob Rashi sie bringt, aber sie wird oft gebracht. Eine Gemara, die, wo das explizit gesagt wird. Es geht zuerst um Tier, dann um Mensch und dann um die menschliche Seele. Also wir haben einen gewissen Aufbau, dass es anfängt beim Tier, dann kommt der Körper des Menschen und dann kommt die Seele des Menschen. Mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man Tameh werden kann. Das ist jetzt aber schon eine ganz eine andere Art von Tumah, als was wir in den letzten zwei Wochen gelernt haben. Weil das, was wir in den letzten zwei Wochen gelernt haben, war eine Tumah, wo der individuelle Mensch, der sich Tameh gemacht hat, einfach so jetzt nicht in den Beit HaMikdash gehen kann und ein Reinigungsritual braucht, um überhaupt in den Beit HaMikdash hinein zu können. Jetzt reden wir von einer ganz einer anderen Kategorie, weil wir wissen ganz genau, ein Mensch, der eine Sünde gemacht hat und diese Sünde bereut, der soll ja gerade in den Beit HaMikdash hineingehen, um sein Korban zu bringen. Und am Yom Kippur sollen die Leute ja dafka in den Beit HaMikdash auch kommen. Also das funktioniert jetzt technisch anders. Aber wir sehen den Zusammenhang. Es geht immer noch um eine Art von Tumah, nämlich in dem Fall um die Tumah, die der Mensch in seiner Seele anhäuft, weil der Mensch seine Verfehlungen gemacht hat. Und die soll am Yom Kippur gereinigt werden. Und dieser berühmte Satz in Tetzayin in Kapitel 16,30 sagt uns, dafür gibt es einen Tag, einen ganz bestimmten Tag. Das ist der Yom Kippur. Der Yom Kippur kann hier irgendwie Dinge, die andere Tage nicht können. Viele von euch kennen Hilchot Tschuvah des Rambam, wo er sehr ausführlich beschreibt, wenn ein Mensch Tschuvah machen will, oh, dann kommt es auf die Art der Verfehlung an, wie diese Tschuvah wirkt. Bei Mitzvot, bei einem Unterlassen von Mitzvot Aseh, mit der Tschuvah, mit der Reue, mit dem Vidui ist es erledigt und kann der Mensch davon ausgehen, dass es dann, wenn er seine Tschuvah gemacht hat, erledigt ist, auch vor dem lieben Gott, wenn das jetzt kein Kapitalverbrechen war, selbstverständlich. Und bei Mitzvot Lota Aseh muss der Mensch warten auf den Yom Kippur, bis sozusagen die Unreinheit, die Blockade, die in der eigenen Seele passiert ist, durch diese Avera, wirklich weg ist. Also wir sehen der Yom Kippur, das ist dieser Satz hier, der uns sagt, der Yom Kippur ist ein Datum, ist ein Stichtag, der hat irgendeine Art von Kraft, dass am Yom Kippur macht Gott das, dass er die bei uns aufgestaute Unreinheit aufgrund unserer Averes bereit ist zu entfernen. Okay. Das war jetzt also ein, vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es gibt, ich habe mal gehört, einen sehr spannenden Shiur von Rav Ari Kahn. Ein Shiur, der auf Englisch auf EU Torah auf dem Portal abzuhören ist. Dort sitzen aber sehr viele Shiurim, also ich müsste suchen, welcher es war, wo er analysiert hat die Besonderheit des Yom Kippur. Wieso kann der Yom Kippur irgendwelche Sachen, die anderen Tage nicht können? Jetzt natürlich, weil Gott das so beschlossen hat, Punkt. Das ist die einfachere Antwort. Aber er hat gebracht irgendeine eher seltene kabbalistische Quelle, die darauf hinweist, dass der Yom Kippur eine sehr seltene seine Eigenschaft hat, von die 10 Tage überhaupt zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, eine seltsame Eigenschaft haben, was die Zeit betrifft. Nämlich, der Yom Kippur kann noch zum alten Jahr in gewisser Weise gerechnet werden. Wir sehen das bei den Halachot des Jomeljahres und er ist auch schon Teil des neuen Jahres. Also diese 10 Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, die hängen irgendwie so in der Zeit, weder da noch dort. Und das wird in manchen kabbalistischen Quellen gesehen als eine Erklärung, warum diese Tage so besonders geeignet sind, weil sie irgendwie über dem zeitlichen Ablauf stehen und damit sozusagen in die Vergangenheit eingreifen können. Ist natürlich jetzt sehr mystisch gedacht, aber ein interessanter Ansatz, dass das jetzt nicht einfach nur irgendein Zufall ist, wo halt Gott gewürfelt hat, einen Tag auszuwählen, den nehmen wir, sondern dass hier eine Überlappung des alten Jahres und des neuen Jahres bewirkt, dass dieser Tag ein bisschen transzendenter über der Zeit an sich steht. Okay, jetzt hatten wir also diesen ganzen Abschnitt über den Yom Kippur. Das ist ein ziemlich langer Absatz. Parashat Acharimot geht da gleich einmal eine längere Zeit durch, bis zum Kapitel 17. Und da kommen jetzt ein paar neue Sachen. Dass Menschen ein Korban, jüdische Menschen, ein Korban nicht einfach irgendwie bringen sollen, sondern beim Ohel Moed und nicht irgendwo. Also hier haben wir eine gewisse Widmung, ein Korban musst du im Heiligtum bringen. Und kannst das nicht irgendwie irgendwo machen. Wir haben hier auch das Verbot, Blut zu essen. Und übrigens auch schon den Hinweis, dass ein Ger, für einen Ger genau die gleichen Regeln gelten wie für einen geborenen Israel. Und dann haben wir etwas Neues in Kapitel 18. Das ist noch Parashat Acharimot, das ist nicht, noch nicht Parashat Kiddushim, also wir sind ja noch nicht an der Stelle, wo sich der Wochenabschnitt teilt, wenn wir die beiden Parashot getrennt lesen. Aber hier am Anfang von Kapitel 18 hat das Buch Vayikra eine Wendung. Hier passiert etwas Neues innerhalb des Buches Vayikra, nämlich bis jetzt haben wir eigentlich gesprochen von Dingen, die einen sehr engen Zusammenhang mit dem Mishkan oder mit dem Tempel hatten. Es gibt ja das berühmte Missverständnis, Verständnis oder Missverständnis, je nachdem, dass das Buch Vayikra in erster Linie davon handelt, wie man den Beit HaMikdash betreibt und in erster Linie ein Buch ist für Kohanim und Leviim, die im Tempel zu tun haben. Und darum heißt das Buch ja auch Torat Kohanim, die Lehre der Kohanim, weil das handelt die ganze Zeit davon, wie der Tempelbetrieb ist und das sind lauter Halachot drinnen, die Kohanim und Leviim betreffen und das ist also das Buch für den Tempeldienst. Dieser Eindruck wird ab sofort nicht mehr stimmen. In der ersten Hälfte von Chumash Vayikra hat dieser Eindruck schon gestimmt. Und darum hält sich übrigens auch dieses Missverständnis so hartnäckig, weil man ja über weite Strecken, viele Kapitel lang bis jetzt den Eindruck hatte, das Ganze ist eine Bedienungsanleitung, wie gehen wir um mit diesem Mishkan, der da gerade gebaut wurde. Das ist es auch, das stimmt auch. Nur man muss aufpassen, das ist nur die Hälfte des Buches. Bisher war Chumash Vayikra eine Art von Bedienungsanleitung. Wir haben diesen Mishkan gebaut. Am Ende von Schmott wurde das ausführlich genug beschrieben. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesem Mishkan? Da gibt es gewisse Regeln, wie mit diesem Mishkan umzugehen. Wer darf da rein? Wer darf da was machen? Wie gehen die Korbanot? Wir haben ganz sicher viele Details auch schon gesehen, die auch außerhalb des Mishkan relevant sind. Wir haben ja schon zum Beispiel Kashrut gesehen. Aber immer, wenn solche Sachen gekommen sind, waren sie in einem Kontext aufgehängt an Dingen, die wirklich im engeren Sinn den Mishkan betroffen haben. Also bisher stimmt das. Jetzt ist es anders. Ab jetzt wird Chumash Vayikra nicht unbedingt vom Mishkan handeln. Es werden noch Dinge kommen in der Parasha der nächsten Woche, die wieder mal Kohanim betreffen, aber es wird umgekehrt sein. Die Themen werden breitere Themen sein, die alle Bnei Israel betreffen und zwischendurch ist dann etwas dabei, was halt auch einmal für einen Kohen gilt. Also hier ist der Knick. Ab hier wendet sich Chumash Vayikra an das Ganze am Israel, weil Chumash Vayikra auch davon handelt, wie wir als jüdisches Volk heilig sein sollen. Wir kennen diesen berühmten Satz aus Chumash Shmot: Wir sollen sein ein Melechet Kohanim, ein Königtum von Kohanim. Jeder soll auf seine Art, alle Bnei Israel sollen so etwas sein wie unter Anführungszeichen Kohanim gegenüber dem Rest der Menschheit. Und daher müssen wir uns irgendwie heilig halten. Und das ist der Grund, warum das Buch Torat Kohanim heißt, die Lehre der Kohanim, weil jetzt auch wir lernen, wie wir heilig sein sollen. Das wird im Parashat Kiddushim dann noch deutlicher, aber hier ist der Punkt am Anfang von Kapitel 18, wo die Wende ist. Denn jetzt geht es darum, dass man gewisse Beziehungen, sexuelle Beziehungen nicht haben darf. Das sind übrigens sehr verschiedene Sachen, die in diesem Kapitel vorkommen. Es sind Dinge wie richtige Inzucht. Es sind Dinge aber auch, hier kommt zum Beispiel extra, dass ein Mann nicht mit seiner Frau sein darf, wenn die Frau nieder ist. Und hier kommt auch das Verbot von männlicher Homosexualität, männlichen homosexuellen Verhaltens. Also sind sehr verschiedene Sachen, die da drinnen sind, aber der gemeinsame Nenner ist, es geht um die Art, wie sexuelle Beziehungen gestaltet werden. Und die sollen also nicht auf eine Art gestaltet werden, wie man sie von anderen Völkern kennt. Hier wird ausdrücklich darauf Bezug genommen, am Ende, nein, Entschuldigung, ist natürlich am Anfang, wird ausdrücklich darauf Bezug genommen, dass das Dinge sind, die man in Eretz Mizraim kannte und die es in Knaan, in Eretz Knaan, bei den knaanitischen Kulturen gibt. Und dort werdet ihr jetzt hinkommen und das sollte nicht abfärben, diese Sachen nachzumachen. Wenn man sich überlegt, was hier so eigentlich die Pointe ist, worum es geht hier darum, dass geschlechtliche Beziehungen im Judentum eine gewisse Heiligkeit haben müssen. Nicht jede Art von Beziehung ist möglich, die der Trieb irgendwie lustig finden würde, sondern es gibt auch eine Heiligkeit in Beziehungen. Und am Schluss dieses Kapitels, darum habe ich jetzt vorhin versehentlich den Schluss genannt, am Schluss von Kapitel 18, was auch der Schluss von Parashat Achareh ist, ab dann ist es Parashat Kedoshim, wird ein Abschlusssatz genannt. Ushmartem et mishmarti levilti asot michukot hatoevet asherna ase lifnihem. Ihr sollt euch hüten, all diese Abscheulichkeiten zu tun. Velotit am ubahem. Ihr sollt euch nicht tamé machen durch sie. Ani Hashem Elokechem, denn ich bin Hashem, euer Gott. Hier haben wir das letzte Mal noch ein Kapitel, wo angesprochen ist, die Tumah, die entsteht durch diese Arten von Fehlverhalten. Hier wird ausdrücklich gesagt, er soll diese Dinge nicht machen, weil wenn er das macht, macht er euch in irgendeiner spirituellen Weise tamé. Darum ist es übrigens durchaus sinnvoll, dass dieser Abschnitt noch bei Parashat Acharei Mot ist, wenn diese beiden Wochenabschnitte auseinandergelesen werden. Ich habe vorhin gerade so großartig gesagt, dass am Anfang von Kapitel 18 eigentlich der große Knick ist. Da fängt die zweite Hälfte von Chumash Vayikra an. Aber ich kann natürlich auch sagen, dieses Kapitel 18, das handelt noch von diesen Tumah-Themen. Was sind die Dinge, mit denen du dich tamé machst? Und darum ist es auch sinnvoll, das noch zu der Parascha davor dazu zu hängen. Weil wenn es nur darum ginge, dass man eine Textmenge braucht für zwei kurze Parashot, dann hätte man vielleicht das Kapitel 18 noch rüberschieben können. Aber so würde ich vorschlagen, warum es noch passt. Und jetzt bekommen wir Parashat Kiddushim. Und Parashat Kiddushim enthält einerseits viele, viele Mitzvot, ganz, ganz viele Mitzvot. Auch viele Mitzvot, die uns eher geläufig sind. Jetzt haben wir ja nicht mehr die Situation, dass vom Tempelbetrieb die Rede ist. Jetzt haben wir Mitzvot, die alle Bnei Israel betreffen. Jetzt können wir uns wieder mehr darunter vorstellen. Und gleichzeitig wirft Parashat Kiddushim oft die Frage auf, warum diese Mitzvot da alle so zusammengewürfelt sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Auf den ersten Blick erscheint das, was jetzt kommt im Parashat Kiddushim, so ein bisschen durcheinander. Es kommen ganz viele Mitzvot, die ich nicht einmal gescheit auseinander glauben kann, dass ich sage, zuerst kommen Mitzvot zwischen Mensch und Gott und dann vielleicht schon ein bisschen, aber wir werden gleich sehen. Ich kann nicht einmal so einfach eine Ordnung machen, die Mitzvot handeln von diesem Thema. Es geht ganz wild durcheinander. Und wir sehen, wenn wir das Kapitel 19 anschauen, sehen wir im Kapitel 19, dass es so eine Art Leitmotiv im Text gibt. Immer wieder spricht Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und immer wieder betont Gott, Ani Hashem, ich bin Gott. Also das ist das, worum es hier geht. Wir müssen eine Beziehung zu Gott haben. Weil wir eine Beziehung zu Gott haben sollen, müssen wir gewisse Gebote beachten. Und der Grund wird uns immer und immer wieder, das trommelt dieses Kapitel geradezu mit mehreren Wiederholungen. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, denn ich bin heilig, Hashem euer Gott. Ani Hashem Elokechem, ich bin Hashem euer Gott. Das kommt mehrmals in diesem Kapitel vor. Wer mal Zeit hat, sich hinzusetzen und den Text durchzuschauen, wird das sehr, sehr leicht sehen. Ich bin Hashem, darum sollt ihr meine Satzungen hüten. Also hier wird ganz, ganz deutlich gesagt, ich bin euer Gott und darum müsst ihr diese Sachen alle jetzt machen. Also hier sehen wir das Motiv, das ich angesprochen habe. Die zweite Hälfte von Chumash Vayikra handelt und wird auch handeln bis zum Schluss davon, wie wir heilig sind. Und da sind jetzt zwei Sachen, glaube ich, die passieren. Das eine ist, wir haben jetzt ziemlich viel gelernt in den letzten Parashot, was wir alles nicht machen dürfen oder wo wir aufpassen müssen. Wenn wir Tamé sind, dann können wir nicht ins Heiligtum gehen. Wir haben noch gehabt jetzt am Schluss von Parashat Acharei verbotene sexuelle Beziehungen. Und dann ist irgendwann die Frage, okay, was sollen wir aber eigentlich machen? Also hier geht es eher los mit den Dingen, die wir auch tatsächlich tun sollen. Nicht nur, wo wir aufpassen müssen, da darf ich gar nicht hin. Einfach so kann ich nicht in den Mishkan hineingehen, wenn jemand zum Beispiel Tamé ist. Oder auch wenn er Tahor ist, dann hat das seine Grenzen, wie weit der einfache Bürger in das Heiligtum überhaupt hineingehen konnte. Und jetzt ist aber die Aufforderung, ihr sollt aber heilig sein, nämlich außerhalb des Heiligtums, mit all den Grenzen, die es da gibt, sollt ihr trotzdem heilig sein. Und wenn wir uns anschauen, wie das angefangen hat, es ist interessant, am Anfang von Kapitel 19, der zweite Satz, der erste Satz ist, war der Ber Hashem el Moshe Lemor. Der zweite Satz, der Ber el Kol Adat Bnei Israel. 19,2 war das jetzt, ja. Spricht zur gesamten Gemeinde der Bnei Israel und sagt zu ihnen, Kiddushim Tiu, ihr sollt heilig sein. Und alles, was dann kommt, ist eine Anleitung, okay, ich soll heilig sein, schön, auch wie mache ich das? Das Interessante hier ist, dass es ausdrücklich heißt, sprich zur gesamten Gemeinde der Bnei Israel. Ich weise als Fußnote darauf hin, es kommt öfter in Chumash Vayikra vor, dass irgendetwas zur gesamten Gemeinde gesagt wird. Das ist nicht die einzige Stelle. Und man kann sich natürlich an jeder Stelle anschauen, was da gerade interessant ist. Warum wird das zur gesamten Gemeinde gesagt? Warum ist irgendeine Rede zu Aharon? Warum ist eine Rede zu allen Israel? Aber das ist eine dieser Stellen. Der Be'er El Kol Adat Bnei Israel, zur gesamten Gemeinde, nicht nur der Be'er Bnei Israel, nicht nur spricht zu dem Bnei Israel, sondern spricht zur gesamten Gemeinde der Bnei Israel. Alle. Und zwar als eine Gemeinschaft haben diese Mitzvot zu machen. Was wir hier sehen ist, dass Kedusha nicht nur auf das Heiligtum begrenzt ist. Das Heiligtum ist offensichtlich doch irgendwie dazu da, ein Ort zu sein, wo man einen Anker hat für Kedusha, wo sich Kedusha irgendwie vielleicht besonders konzentrieren kann oder wo man irgendeinen Anker haben kann, wenn man nach Kedusha sucht. Wir werden auf das vielleicht noch kommen, was da die Rolle des Heiligtums ist. Aber hier wird jedenfalls einmal gesagt, ihr seid heilig auch außerhalb des Mishkan. Weil jetzt wendet sich der Text an alle Bnei Israel mit Dingen, die nichts mit dem Mishkan zu tun haben. Ihr seid heilig da draußen im normalen Leben, auch außerhalb des Mishkan. Was ein wichtiger Punkt im Judentum bekanntlich ist, dass man nicht heilig ist, indem man sich in irgendeine Einsiedelei zurückzieht, dass man nicht heilig ist, indem man möglichst mit niemandem in der Welt zu tun hat, sondern dass man heilig ist, indem man in der Welt tätig ist. Das ist genau das, was hier kommt. Dann schauen wir noch ein Stückchen weiter. Kapitel 1923 fängt ein Absatz an, der durchaus das fortsetzt, dass wir viele, viele Mitzvot haben, die da so durcheinander gewürfelt dahergekommen sind, aber jetzt mit einer Spezialität, Vehitavu el Haaretz, wenn du in das Land kommen wirst. Jetzt könnte ich erwarten, dass die Sachen, die jetzt kommen, sich besonders darauf beziehen, dass man im Land lebt. Das ist ein bisschen vielleicht überraschend in Chumash Vayikra, weil wir wissen, das kommt alles in Dvarim, dass das Buch Dvarim sich konzentriert auf Dinge, wenn man im Land lebt. Aber jetzt ist es aber so, wenn wir uns das anschauen, dann stimmt das zum Teil. Und zum Teil passt es eigentlich nicht so, zumindest nicht auf den ersten Blick. Es gibt ganz sicher Dinge, die hundertprozentig betreffen, wenn man im Land lebt. Wir haben gleich einmal das Gebot oder das Verbot eigentlich, die ersten 3 Jahre von einem Obstbaum das Obst nicht zu verwenden und im vierten Jahr, das ist dann das berühmte Netarevai, im vierten Jahr ist diese Frucht heilig für Hashem und erst ab dem fünften Jahr kann man die Frucht des Obstbaumes ernten. Das ist jetzt sehr, sehr schlüssig. Das ist, wenn ich in das Land komme. In der Wüste ging das nicht, sondern das geht erst, wenn man Landbesitz hat. Soweit so klar. Aber der ganze Absatz spielt das eigentlich nicht, weil wir haben dann Sachen, die ganz andere Themen sind, wieder so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Die Ecke des Bartes nicht zu scheren, also die Schläfen nicht zu scheren für die Herren und diverse Dinge und dann zum Beispiel auch Al-Techalel et Bitcha lehasonata, dass der Mann, der Vater ist angesprochen, weil wenn seine Tochter ist, ist der Vater angesprochen, dass er die Tochter nicht so nah freigibt oder gibt. Velotisne haaretz malaha die Tochter nicht zu Znut geben. Ich habe es jetzt nicht übersetzt mit Absicht, weil die Frage ist, wie übersetzen wir so nah? Es ist eindeutig, dass es irgendeine unmoralische Beziehung meint. Es gibt die Lesart, dass das Wort so nah in der Tora eine Prostituierte meint, die ihre Dienstleistungen gegen Geld macht. Es gibt aber auch hier die Ansicht, das geht schon zurück auf einen alten Midrasch in Midrasch Torat Kohanim, dass hier generell angesprochen ist ein Verbot jeglicher unehelicher Beziehung. Also die Tochter soll nicht mit irgendeinem Mann gehen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Oder es geht im engeren Sinn um Prostitution. Ich habe schon einmal in einem anderen Schiur vor nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, dass es diese Begriffe gibt, einer Sona, für so etwas wie entweder eine Prostituierte oder eine Frau, die irgendwie eine unmoralische Beziehung hat, und eine Kidesha. Ich glaube, im Zusammenhang mit Tamar und Yehuda haben wir das erwähnt. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sona eher meint, die Frau, die Geld nimmt für das, was gemacht wird, während die Frau, die einfach so eine lockere Partnerschaft mit einem Mann hat, mit dem sie nicht verheiratet ist, das ist eine Kidesha. Nach der Lesart ist das Verbot im 5. Buch Moses. Es ändert übrigens nichts daran, dass es verboten ist, aber das Verbot ist nach jener Lesart im 5. Buch Moses. Es gibt aber eben auch die Lesart, die das hier schon sehen. Es gibt auch die Lesart, die das hier eher materiell deuten. Deine Zief, Naphtali Zvi Yehuda Berlin, geht in diese Richtung, weil er sagt, okay, hier steht, wenn du in das Land kommst, und er versucht irgendwie das in einen Zusammenhang zu bringen, dass er sagt, es geht hier um Dinge, die Lebensunterhalt betreffen. So wie das Ernten des Fruchtbaumes eine Sache von Einkommen ist, und ich die Früchte im 3. oder 4. Jahr noch nicht munter verkaufen darf, so wäre ja auch theoretisch, also ist es auch de facto, eine Sache von Einkommen, wenn eine Frau ihren Körper verkauft. Und die Tora sagt uns hier, das gilt nicht als Lebensunterhalt. Also das ist auch eine Lesart. In jedem Fall haben wir hier wieder sehr verschiedene Mitzvot gesehen, die vielleicht nicht so offensichtlich auf den ersten Blick zusammenhängen. In diesem Absatz, der jetzt angefangen hat mit Kitavo el Haaretz, wenn er in das Land kommt, haben wir dann auch die Warnung, wenn er solche Sachen tut, dann kann es sein, dass das Land euch wieder rauswirft, euch wieder ausspeit. Das kann so verstanden werden, wie der Netziv es gesagt hat, gewisse Arten von Lebensunterhalt sind nicht zulässig. Oder einfach als rein spirituelle Sache, wenn du solche Verfehlungen machst, dann wird das mit dem Land auch nicht funktionieren, sondern das Land wird dann genauso untreu sein und seinen Ertrag nicht geben, so wie du untreu gewesen bist. Wenn man jetzt ein bisschen überlegt, wir haben in den letzten beiden Absätzen, also eigentlich seit Anfang von Parashat Kedoshim, seit Kapitel 19, haben wir so ein munteres Durcheinander von verschiedenen Mitzvot. Es gibt eine Analyse bei Rav Menachem Leibtag. Ich glaube, die nicht er erfunden hat. Er bringt dafür auch Vorläufer. Dass wir hier deshalb so ein Durcheinander haben, weil sich diese Mitzvot im Detail alle irgendwie auch mal zurückführen lassen auf das, was wir grundsätzlich in den Aseret HaDibrot hatten. Wir hatten bisher ja noch nicht so viele ausführliche Mitzvot, aber wir hatten Aseret HaDibrot. Und jetzt kommen viele, viele Detail-Mitzvot, so einzelne Mitzvot. Und wir wissen ja, Aseret HaDibrot enthalten so allgemeinere, grundlegende Prinzipien, die sich in der einen oder anderen Mitzvah im Detail dann äußern. So haben wir gewisse Vorschriften, wie man ein Opfer richtig bringt. Wir haben Vorschriften, sich nicht an andere Götter zu wenden. Wir haben Vorschriften, die sich auf das Eheleben beziehen. Wir haben Vorschriften, die sich auf den Lebensunterhalt beziehen. Also man kann hier, wenn man will, das vielleicht so erklären, dass man sagt, hier kommen deshalb so viele verschiedene Sachen, weil wir alle Bereiche, die in den Aseret HaMitzvot angesprochen sind, so ein bisschen durchspielen. Und jetzt viele, viele Details bekommen, die mit Absicht so viele verschiedene Themen sind, weil wir jetzt zu diesen Prinzipien, die wir gelernt haben in den Aseret HaDibrot, jetzt viele, viele Einzelmitzvot bekommen, die natürlich verschiedene sind, weil in den Aseret HaDibrot geht es ja auch von Glauben an Hashem über Schabes bis zu du sollst nicht Unzucht üben und du sollst nicht morden in alle möglichen Themen hinein. Das ist eine sehr gute Erklärung, warum es hier in diesem Abschnitt so ein bisschen wild zugeht. Wir werden noch etwas sehen. Parashat Kiddushim ist immer noch nicht fertig. Wir haben dann ab Vers 33, immer noch in Kapitel 19, ab Vers 33, haben wir die Sache, dass ein Ger im Land sein kann. Und dieser Ger, so wie der Ezrach, wie der geborene jüdische Bürger, sich sowohl sich zu verhalten hat, als auch zu akzeptieren ist. Und hier haben wir die schöne Stelle, die übrigens in der Tora auch mehr als einmal vorkommt. Das müsste man sich auch mal anschauen, warum das öfter vorkommt. Ihr sollt den Ger so wohlwollend zugewandt sein, wie euch selbst. Das ist eine durchaus eine Parallelstelle zu Ve'aftale Recha Kamocha. Es ist sehr, sehr ähnlich formuliert. Ve'aftalo Kamocha. Denn ihr wart ja auch Gerim in Eretz Mitzrayim. Ihr wisst, wie sich das anfühlt in einer Gesellschaft, wo ihr fremd dazugekommen seid. Das ist eine der Stellen, aus der wir lernen, dass es eine Mitzvah ist. Eine Mitzvah ist. Ich bin nicht immer sicher, ob alle Leute in allen jüdischen Gemeinden das gut genug wissen. Also man soll sich bitte als Ger nicht darauf verlassen, dass alle das wissen. Aber es ist eine Mitzvah. Es ist eine große Mitzvah. Lieb zu den Gerim zu sein. Wir bekommen diese Mitzvah noch in anderen Varianten. Es ist auch ausdrücklich verboten, den Ger zu betrügen, zum Beispiel. Jetzt könnte man sagen, es ist sowieso verboten zu betrügen, aber Gerim sind verletzbarer, wenn sie neu in einer Gesellschaft sind. Insbesondere wenn Gerim noch neu da sind, sind sie verletzbarer, weil sie noch nicht so genau durchschaut haben, wer in der Gesellschaft wer ist und auch leichter ausnutzbar sind und leichter auf was reinfallen können. In alten Zeiten, wo Landbesitz das Um und Auf des Lebensunterhaltes waren, waren Gerim natürlich auch armutsgefährdet, weil der kein Land hatte. Also, das sind alles die Hintergründe, warum die Tora uns immer und immer wieder mahnt, lieb zu den Gerim zu sein. Das ist hier eine dieser Absätze. Dann haben wir einen Absatz dort, wo Kapitel 20 beginnt. Jetzt ist die Nummerierung und unsere Absatzeinteilung wieder synchron. Dass, egal ob es Rach oder Ger, wird ausdrücklich gesagt, dass man nicht gewisse böse Kulte machen darf, die man von den Knanitischen oder irgendwelchen anderen heidnischen Völkern rundherum kannte, wie ein Kind dem Molech zu übergeben, was immer das war. Es könnte ein ziemlich lebensgefährlicher oder auch tatsächlich tödlicher Kult gewesen sein, ist kann man verschieden interpretieren, was das genau war. Aber jedenfalls geht es hier darum, gewisse Kulte nicht zu machen. Und hier haben wir, wenn wir überlegen, was das ist in diesem Absatz, haben wir hier wieder eine Warnung, wo man aufpassen muss, wenn man versucht, heilig zu sein. Es gibt fehlgeleitete Ideen, wie ein Mensch heilig sein kann. Ich könnte das auf den ersten Blick ja auch ein bisschen so lesen. Du darfst dich nicht assimilieren an die Kulturen, mit denen du in Kontakt kommen wirst, wenn du dann in das Land kommst, weil das haben die Knaniter zum Beispiel gemacht und du darfst das nicht machen. Wenn es nur das wäre, hätten wir das aber vorhin eigentlich gerade gehabt in dem Absatz über die sexuellen Verfehlungen. Da war deutlich das Motiv, dass die anderen machen und du sollst das so nicht machen. Das allein ist es hier, glaube ich, nicht, sondern ich glaube, es ist ja vor allem auch eine Warnung vor fehlgeleiteten Ideen, wie man besonders heilig sein könnte. Das können Menschen sehr gut. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte durch. Wir kennen das leider immer wieder, dass Menschen irgendwelche schrägen Ideen haben, wie man ganz besonders heilig sein kann. Und da können schreckliche und gefährliche Sachen passieren. Und hier warnen uns die Tora vor den falschen Wegen der vermeintlichen Heiligkeit. Das Thema, das wir haben, ist, du sollst heilig sein. Jetzt wollte ich wissen, okay, ich will heilig sein, brav, ich will mich bemühen. Wie mache ich das? Haben wir bekommen diese Liste der Mitzvot. Alles das berücksichtigst du, dann bist du heilig. Wir haben gelernt, du bist auch außerhalb des Mishkan heilig. Oder vielleicht sogar als einfacher, normaler Mensch, typischerweise. Und dann gibt es aber auch Ideen, die der Mensch haben kann, wie könnte ich jetzt heilig sein? Ganz besonders heilig, die falsch sind, vor denen wird hier gewarnt. Also das ist der Zusammenhang. Jo, das ist also das, worum es in diesem Parashat geht. Wenn wir anschauen, wie dieser Absatz endet und damit auch die Parasha endet, dann ist interessanterweise der vorletzte Absatz vielleicht bezeichnender. Der letzte ist dann so ein Anhang, wo man es nicht so bemerken würde. Der vorletzte Satz, das ist im Kapitel 20, Vers 26. Likedoshim, ihr sollt mir heilig sein. Also wir sehen schon, dass es eine Zusammenfassung. Angefangen hat es mit ihr sollt heilig sein. Und jetzt kommt die Zusammenfassung am Schluss. Ihr sollt mir heilig sein. Kikadosh ani Hashem, denn ich bin Hashem, denn ich bin heilig Hashem. Das haben wir sehr, sehr oft in diesem Absatz jetzt gehört. Va'avdil etchem min ha'amim, und ich habe euch unterschieden von den Völkern, liot li, mir zu sein. Und es kommt dann noch so ein Anhang, dass man keinerlei magischen Beschwörungen und solchen Dingen nachgehen darf. Das bezieht sich vor allem auf den Schlussabsatz, wo wir gerade gesagt haben. Also, das ist das Thema. Ihr sollt heilig sein. Details, wie magst du das heilig sein, indem du diese und diese Gebote erfüllst? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in dieser langen, langen Liste. Erstens war ja das berühmte Werk der Larecha Komacha in 1918. Und es ist in dieser Liste von allen möglichen Mitzvot, die wir da jetzt ganz schnell überblättert haben, auch zum Beispiel das Verbot von Lashon Hara. Altelech Rachil ist ja auch drinnen. Also hier sind ganz, ganz viele einzelne Mitzvot, sowohl zwischen Mensch und Gott als auch zwischen Mensch und Mensch. Gerade weil dass das im Detail vertiefen soll, was wir in den Aseret HaDibrot mal allgemeiner gelernt haben. Und der Abschluss ist, ihr sollt heilig sein, weil Hashem hat einen Anspruch darauf, dass wir eine besondere Beziehung zu ihm haben. Dazu hat er uns ja schließlich aus Ägypten rausgeführt. Wenn wir dann im Chumash Vayikra weiterlesen werden, in den nächsten Wochen, werden wir sehen, dass man die Heiligkeit, die jetzt hier uns aufgetragen wurde, in einen größeren Kontext setzen kann. Es gibt immer wieder verschiedene Kategorien, wo etwas oder jemand heilig ist. Es gibt einmal die Heiligkeit des Menschen, das hatten wir jetzt. Ein jüdischer Mensch soll sich in irgendeiner Weise heilig halten, und wir haben in dieser Parascha gelernt, wie das geht. Es gibt die Heiligkeit von Zeit, das kennen wir von den Feiertagen. Die werden wir in der Parascha der nächsten Woche begegnen. In Parashat Emor werden wir ein Kapitel über Feiertage haben. Und wenn wir uns überlegen, warum die gerade dort sind, dann verrate ich euch jetzt schon die Heiligkeit der Zeit. Und dann gibt es die Heiligkeit des Ortes. Und die Heiligkeit des Ortes hatten wir einerseits vorher, am Anfang, in der ersten Hälfte, Anfang ist gut, in der ersten Hälfte des Buches Vayikra bis am Anfang von Parashat Acharimot, hatten wir die Heiligkeit des Mishkan. Aber wir werden noch kommen am Schluss von Chumash Vayikra auf die Heiligkeit von Eretz Israel, zum Beispiel in Form des Schmitterjahres. Also das ist jetzt der erste Teil gewesen von dieser Trias: Heiligkeit eines Menschen, Heiligkeit von Zeit und Heiligkeit eines Ortes. Und in allen Fällen werden wir sehen, dass diese Heiligkeit ja irgendwie auch ein bisschen so etwas Begrenztes hat. Heiligkeit der Zeit, die Feiertage sind eben nicht rund um die Uhr und jeden Tag, sondern sind an bestimmten Daten und sind dann auch wieder vorbei. Und es wäre eher unpraktisch, wenn das jeder Tag des Jahres ein Yom Tov wäre. Das geht gar nicht. Und bei Mishkan haben wir es auch gesehen, dass der Mishkan ein begrenzter Ort von Heiligkeit ist. Jetzt ist die Frage, wenn wir diese Struktur gesehen haben, in der ersten Hälfte von Chumash Vayikra handelt das halbe Buch davon, wie der Mishkan zu benutzen ist, und dann handelt die andere Hälfte des Buches davon, welche Heiligkeit wir außerhalb des Mishkan haben. Welche Rolle hat ja der Mishkan? Der Mishkan ist hier eher so ein bisschen ein Punkt, eine Stelle, wo die Leute sich zu bestimmten Zeiten an einem bestimmten Ort eine besondere Beziehung holen können, ein besonderes Gefühl für Heiligkeit haben können, aber aus dem dann auch irgendwann wieder raus müssen, so wie ein Schabbes vorbei ist eines Abends. So geht man aus dem Mischkan auch irgendwann wieder raus in das normale Leben, und dort soll man es dann umsetzen und anwenden. Umsetzen und anwenden. Und das ist das, was von Parashat Kiddushin gesprochen hat. Ihr sollt heilig sein. Kol Adat Bnei Israel, die ganze Gemeinde der Bnei Israel soll heilig sein. Jeder kann das und jede. Und auch außerhalb des Mishkan. Gut, das war das Thema dieser Parashah.